Hey, ihr hört eine Sendung zur Europawahl 2024. Und Achtung, dies ist kein Wahlwerbespot. Im Juni 2024 wird das Europaparlament gewählt und alle Parteien stellen sich dafür auf, machen Plakate, wollen eure Stimmen. Wofür sie diese Stimmen wollen, was dieses Europa überhaupt ist, für das ihr eure Stimmen abgeben sollt, das kommt eher nicht vor. Stattdessen ist, wie selbstverständlich, unterstellt, dass die europäische Idee eine ungemein gute Idee ist und dass diese EU, die ja auch den Friedensnobelpreis gekriegt hat, wenn schon nicht für Frieden, das ist zurzeit etwas out, dann doch auf jeden Fall für das Gute in der Welt steht. Bunte Plakate mit mehr oder weniger sympathischen Personen und vor allem den höchsten Werten drauf, sollen das ins Bild setzen. Selbstverständlich gibt es auch kritische und skeptische Stimmen zur EU. Die EU werde ihrer Rolle keineswegs gerecht, heißt es. Zunehmende Militarisierung und ihre Rolle im Ukraine-Krieg, den die EU bisher mit mehr als 3,5 Milliarden Euro mitfinanziert hat, führten das friedliche Europa ad absurdum. Zudem ist die legendäre europäische Zivilgesellschaft von Brot für die Welt bis pro Asyl maßlos enttäuscht von einer Friedensgemeinschaft mit Festungscharakter, mit tausenden Ertrinkenden im Mittelmeer und der schnörkellosen Funktionalisierung autokratischer Anrainerstaaten dafür, die Flüchtenden aus den ruinierten und vom Krieg zerstörten Ländern Afrikas und Asiens um jeden Preis fernzuhalten. Aus dieser Kritik folgt im Normalfall allerdings nur, dass von der EU eingefordert wird, dass sie ihren Werten besser entsprechen soll und ihren eigenen Zielen bisher nicht gerecht wird. Gegen solche Vorstellungen als kleine Vorbereitung auf die Wahl hier ein paar kurze und nüchterne Thesen zum Projekt Europa. Was will die EU? Wessen Interessen vertritt sie? Wem nutzt sie? Und wem nicht? Erstens. Die EU ist ein imperialistisches Konkurrenzprojekt. Was soll das heißen? Diese EU ist nicht auf die Welt gekommen, um die europäischen Völker nach zwei Weltkriegen auszusöhnen, wie es ja gerne dargestellt wird. Es gibt sie auch nicht deshalb, weil die Idee des Nationalstaats nicht mehr in die Zeit passen und nach einer Überwindung schreien würde. Sie entstand ganz im Gegenteil als Bündnis europäischer Nationalstaaten, denen ihre eigene Macht zu gering erschien. Deren Regierungen stand vor Augen, dass der letzte Weltkrieg, zwei Großmächte hervorgebracht hatte, die USA und die UdSSR, die Sowjetunion, und dass kein europäischer Staat, ob nun Kriegsgewinner oder Kriegsverlierer, diesen beiden zukünftig auch nur annähernd gewachsen sein würde. Im beginnenden Kalten Krieg stellten sich die westeuropäischen Staaten, Marshallplan sei Dank, klar auf die Seite der neuen antikommunistischen Allianz, traten in die NATO ein und verbündeten sich mit den USA gegen den Ostblock. Parallel dazu hatten sie das Bedürfnis, sich zusammenzuschließen. Zunächst einmal, um ökonomisch der US-Übermacht standzuhalten. Denn die USA besaßen als die einzige nicht zerstörte kapitalistische Ökonomie nach dem Krieg. Produktivität und Größe ihres Kapitals waren allen anderen haushoch überlegen. Sie verfügten über die einzig intakte Währung, den Dollar, und, nicht zu vergessen natürlich, über unumstrittene militärische Überlegenheit, die sie mit zwei Atombomben auf Japan am Kriegsende unter Beweis gestellt hatten. Die EU, die damals noch EWG hieß, sollte daher das Mittel der europäischen Kleinstaaten für ihre Konkurrenz mit den anderen, vor allem eben den USA, sein. Natürlich im Einklang mit der Pax Americana, der Weltgeschäftsordnung, die unter gewaltbewährter US-Oberhoheit die freie Konkurrenz auf dem Weltmarkt gebot. Wer dazu mehr wissen will, für den ist ein Artikel zum Imperialismus und dieser neuen Weltgeschäftsordnung nach Weltkrieg II angehängt. Es war also bereits in der Geburtsstunde kein sonderlich friedliches Ziel, dem sich dieser Zusammenschluss von Nationalstaaten verschrieb. Wenn an der Rede vom Frieden etwas dran ist, dann eben das, dass es ein Bündnis europäischer Staaten gegen außen ist. Dafür versprechen sich die Beteiligten untereinander Frieden. Und nebenbei, so kommen ja Bündnisse in der Staatenwelt überhaupt zustande, weil Nationen sich der Konkurrenz gegen größere Mächte allein nicht gewachsen sehen und auf dieser Basis einen Zusammenschluss eingehen. Die EU-Staaten haben ihre Länder in der Folge als Mittel für diese imperialistische Konkurrenz zugerichtet. Das hatte Konsequenzen, notwendigerweise und jenseits der gängigen Visionen und Legitimation. Unter anderem die, dass die EU immer größer werden will, denn sie misst sich an den existierenden Weltmächten, den USA, früher der Sowjetunion, heute Russland, sowie als nicht vorgesehenem Newcomer China. Die EU will solchen Weltwirtschaftsmächten auf Augenhöhe entgegentreten. Und dafür ist sie zu klein, bis heute. Sie hat es zwar schon auf 27 Staaten gebracht, aber das reicht nicht. Weitere Beitrittskandidaten müssen aufgenommen werden und der Konflikt um die Ukraine zeigt nicht zuletzt die Hindernisse, die es dabei zu überwinden gilt. Punkt 2. Die EU will und muss Weltwirtschaftsmacht werden. Allerdings haben die bloße Verfügung über Fläche und die Masse an Volk nicht ausgereicht, wenn man an einer kapitalistischen Supermacht wie den USA Maß nimmt. Die EU wollte und musste für dieses Programm selbst zu einer konkurrenzfähigen Weltwirtschaftsmacht werden. Dafür hat sie in den letzten Jahrzehnten viel unternommen und die Länder Europas entsprechend zugerichtet. Der europäische Kapitalismus war dem amerikanischen zunächst in jeder Hinsicht unterlegen. Es fehlte an Kapitalgröße und Produktivität. Das musste anders werden. Zölle und andere Handelshindernisse im Innern der EU wurden beseitigt. Schrittweise Freiheit für den Verkehr von Waren, Kapital, Dienstleistungen und Arbeitskraft eingeführt. Die europäischen Kapitale bekamen damit Zugriff auf einen enorm vergrößerten Markt. 500 Millionen Menschen hat die EU inzwischen. In ihm mit einem Bruttoinlandsprodukt von 15 Billionen Euro zusammengeschlossen. Dieser Markt ist einer der größten weltweit, wobei er sich heute, wie der zuständige EU-Kommissar Breton zu Beginn von 2023 erklärt hat, vor allem durch die USA bedroht sieht. Wenn die linken Parteien das Europa des Kapitals bedauern, sollten Sie zur Kenntnis nehmen, dass diese EU ein Staatenbündnis ist und eben kein Instrument der Konzerne. Die EU-Staaten haben ihren Unternehmern Wachstumsbedingungen zur Verfügung gestellt und einen Auftrag erteilt, um die weltwirtschaftlichen und politischen Ambitionen der Souveräne voranzubringen. Der Auftrag lautete: wachsen, sich untereinander Konkurrenz machen Kapitalakkumulation und Konzentration erzeugen, um auf diese Art und Weise irgendwann den US-Konzernen Paroli zu bieten. In Ausnahmefällen gab es dafür auch eine staatliche Kooperation, um Kredit für die Schaffung eines europäischen Kapitals zur Verfügung zu stellen. Airbus ist hier ein prominentes Beispiel. Ein eigenes Kapitel auch die beabsichtigte Schaffung eines rüstungsindustriellen Komplexes in Europa. Heute werden in der EU 14% des globalen Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet. Deutschland ist mit seiner verhältnismäßig kleinen Bevölkerung immer noch fast Exportweltmeister und in der EU mit Abstand die größte Volkswirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt von fast 4 Billionen Euro in 2022. Solche Erfolge sind für ein ambitioniertes Bündnis dieser Art und seine deutsche Vormacht aber überhaupt kein Grund, sich auszuruhen. Im Gegenteil, das macht anspruchsvoll. Die EU hat schon im Jahr 2000 in Lissabon ihr Ziel formuliert, die Union zum wettbewerbsfähigsten, Zitat jetzt, und dynamischsten, wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu machen. Eine enorm selbstbewusste Kampfansage an andere Staaten und deren Wirtschaftsräume. Unter dem, dass man die konkurrenzfähigste Wirtschaft der ganzen Welt besitzen will, tun es diese EU-Staaten einfach nicht. Und der frühere US-Präsident Trump hat klargemacht, dass er genau verstanden hat. Die EU ist ein Feind. Solche programmatischen Erklärungen zeigen, wie sehr den Beteiligten bewusst ist, dass sie in einer Weltwirtschaft agieren, in der die jeweiligen Aktivitäten nicht in einem harmonischen Ergänzungsverhältnis stehen, wie sonst gern erzählt wird. Der Wettbewerbserfolg des einen geht zumindest letztlich auf Kosten des anderen. Die EU-Staaten kündigen ja definitiv an, dass sie die globale Staatenkonkurrenz gewinnen wollen. Die entsprechenden Maßnahmen haben bekanntlich zu jeder Menge unschöner Konsequenzen geführt und tun das täglich weiter. Erinnert sei nur an einige, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Weltwirtschaftsmacht braucht eine billige Energieversorgung, auf die ihre Industrie jederzeit verlässlich zugreifen kann. Deshalb wurden die EU-Staaten früher rücksichtslos gegen Schäden für Mensch und Natur mit Atomkraftwerken vollgestellt. Und die jetzt angesagte Energiewende folgt demselben Muster. Eine Weltwirtschaftsmacht braucht eine hochprofitable Landwirtschaft. Das heißt, Ende für die kleinen Bauern, nur große Agrarkapitale können überleben. Folgen? Pestizide, Hormone, eine endlose Kette von Lebensmittelskandalen und Hungerlöhne für Spargelstecherinnen und Schlachtarbeiter. Eine Weltwirtschaftsmacht muss ihre Arbeitskraft natürlich spitzenmäßig ausbeuten. Die Konsequenzen für die lohnabhängige Bevölkerung sind im Normalfall viel Arbeit für wenig Geld. Wobei das sozialversicherungspflichtige Normalarbeitsverhältnis mittlerweile schon als Glückstreffer für wenige Privilegierte gilt. Dazu natürlich jede Menge Arbeitslosigkeit als Zugabe. Dass entweder bei Firmen sich erfolgreich durchsetzen, also Arbeitskraft durch den Einsatz von Maschinen überflüssig machen, somit die Produktionskosten verbilligen, oder weil sie keinen Erfolg haben, von anderen kaputt konkurriert werden. Unterm Strich bleibt der systematische Gebrauch und Verschleiß der Arbeitskraft als Wahrheit des Wohlstandsversprechens für diese Klasse. Mehr als ein normaler oder prekärer Arbeitsplatz ist für sie nicht im Programm. Zudem massenhafter Nichtgebrauch mit der Folge, dass halbe Städte zu sozialen Brennpunkten avancieren und die finale Perspektive Altersarmut heißt. Ganz Europa wird strikt danach durchsortiert, wo sich Geschäft machen lässt und wo nicht. Der vereinbarte Freihandel bedeutet nach innen, dass sich alle in eine permanente Konkurrenz treiben, in der am Ende nur die größten und produktivsten Kapitale bestehen können. Das wissen und das wollen die EU-Staaten, weil genau das der Weg ist, wie sie global konkurrenzfähig werden. Die Länder und Regionen Europas werden entsprechend brutal auf die Verwertungsbedürfnisse des Kapitals hinzugerichtet. Manche Regionen werden mit Fabriken vollgestellt, von Autobahnen und ICE-Trassen durchzogen. LKWs, Züge und Flugzeuge transportieren ununterbrochen Waren an und ab. Stress und Lärm für die dort Wohnenden spielen keine Rolle. Das sind die erfolgreichen Staaten, in denen das Geschäft floriert. Die weniger erfolgreichen verkommen. Wenn sie Sonne und eine Meeresküste haben, taugen sie als Erholungsgebiete für zahlungsfähige Gäste aus den Zentren und werden mit Bettenburgen und Luxushotels zugepflastert. Mit ihrer wachsenden Kapitalgröße und Produktivität konkurrieren diese Zentren, Firmen und ganze Branchen in anderen EU-Ländern nieder. Das gilt natürlich besonders für diejenigen, die in der zweiten, dritten, vierten Erweiterungswelle in die EU eingetreten sind. Viele der Südländer waren noch halbe Agrarstaaten. Die Zerfallsprodukte des Ostblocks verfügten über eine Wirtschaft, die nicht auf Weltmarktkonkurrenz eingestellt war. Sie traten in die EU ein, weil sie sich von ihr eine marktwirtschaftliche Entwicklung versprachen. Es ist sozusagen ein Sonderfall von passivem Imperialismus. Denn über ein eigenes Kapital verfügten sie nicht, ebenso wenig über Alternativen für einen nationalen Aufbruch. Alles in allem hat es die EU auf diese Art und Weise zu einer sehr heftigen Sortierung ihrer Mitgliedsländer gebracht. In kapitalistisch entwickelte und erfolgreiche Staaten wie Deutschland und in Staatsgebilde an ihrer Peripherie, die eigentlich sowas wie eine dritte Welt in Europa darstellen. Armenhäuser, in denen nur wenig verwertbar erscheint, ansonsten eine weitgehend für überflüssig erklärte Bevölkerung existiert. Das sind, wie gesagt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die internen Konsequenzen des EU-Programms. Dritter Punkt. Mit dem Euro will die EU die ökonomische Vormachtstellung der USA angreifen. Bei der Gründung dieser gemeinsamen Währung ging es sicher nicht darum, Touristen innerhalb der EU das lästige Umtauschen zu ersparen. Das Ziel war und ist, den USA und ihrem Dollar, dem bislang alleinigen Weltgeld, entgegenzutreten. Warum ist das wichtig? Der Dollar wird auf der ganzen Welt verwendet als Handelswährung, etwa im Ölgeschäft, bei Investitionen und Krediten. Die daraus entstehende große Nachfrage nach dieser Währung macht es dem US-Staat leicht, das heißt billig, sich zu verschulden. Damit kann er wiederum seinen Standort fördern und seine Machtmittel ausbauen, Militärhilfe leisten oder seine Kriege führen. Eben alles, was ein erfolgreicher Staat so braucht. Genau das wollen die Euro-Staaten auch. Sprich, eine Währung, die sich kapitalistisch so produktiv einsetzen lässt. Ihre jeweiligen nationalen Gelder konnten einen solchen Anspruch im globalen Geschäft nicht durchsetzen. Auch die aufgrund ihrer Kapitalerfolge hochgeschätzte D-Mark nicht. Also taten sich die Führenden zusammen und schufen als ökonomische Weltneuheit eine Gemeinschaftswährung, Natürlich war das eine Kampfansage an die USA auf einer neuen Stufenleiter. Diesen sollte immerhin die Verfügung über etwas streitig gemacht werden, was bis dahin ihr exklusiver Besitz war und was sie aus allen kapitalistischen Nationen heraushob. Aus Sicht des EU-Projekts ist der Euro also eine ganz und gar unverzichtbare Angelegenheit. Mit ihm steht und fällt das gesamte Konkurrenzvorhaben gegen die USA. Damit ist auch klar, um was die Euro-Staaten eigentlich kämpfen, seit ihre Währung 2007 und Folgejahre in eine Krise geriet. Man kann es den Aussagen der europäischen Politiker entnehmen, die die Finanzkrise zunächst als amerikanischen Schadensfall einstufen wollten und sich dann, aus ihrer Sicht sehr ungerecht, mit einer eigenen Staatsschuldenkrise konfrontiert sahen. Der Euro durfte keinesfalls scheitern, sonst würden die beteiligten Staaten entscheidend zurückfallen. Nach Merkels Worten von 2012, als die Bewältigung der Euro-Krise auf Kosten der Südeuropäer, insbesondere Griechenlands, beschlossen wurde, ist der Zusammenhalt in der EU eine Frage von Krieg und Frieden. Die Kritik von links, etwa von der seinerzeit hochgelobten Syriza-Partei, lautete: Das ist eine soziale Ungerechtigkeit. Der Staat vergreift sich fahrlässig oder bewusst an den Schwachen der Gesellschaft statt an den Reichen. 99 blechen für das 1%. Dieser Einspruch übersieht, dass Europa mit all seinen Projekten in jeder Hinsicht von dem florierenden Wachstum seiner Wirtschaft lebt. Der Erfolg seines Kapitals und deshalb gerade auch das Geschäft seiner Banken liegen ihm also notwendigerweise mehr am Herzen als die Gelder für die Sozialpolitik. Das hat nichts mit neoliberalem Wahnsinn zu tun, sondern hier ist den Wirtschaftsexperten einmal ausdrücklich recht zu geben. Das ist wirklich die brutale Logik eines kapitalistischen Standortbetreuers. Punkt 4. Die EU braucht eine strategische Absicherung ihrer Interessen. Klar ist, dass zu einem solchen Projekt, das seine Interessen weltweit geltend machen will, das auf allen Märkten zu Hause ist und den ganzen Globus für seine wirtschaftliche Stärkung benutzt, es dazu eine politische und strategische Absicherung gehört. Schließlich bereitet das globale Herumfuhrwerken keineswegs überall Freude, sondern es zerstört die Lebensgrundlagen auswärtiger Bevölkerung. Es macht anderen Wirtschaftsmächten ihre Märkte und ihre Einflussgebiete streitig. Es nutzt aus, dass andere Staaten zur Zulassung von freiem Handels- und Kapitalverkehr erpressbar sind, mit der Folge von kollabierenden Ökonomien und Staaten, regionaler Instabilität, die zunehmend die Entsendung von Schutztruppen nötig macht, wie das mal in der Kolonialära hieß, und natürlich mit irregulärer Migration, dem aktuellen Schreckgespenst der EU. Deshalb hat die EU das Bedürfnis, ihre globalen Interessen mit einer eigenen Außen- und Sicherheitspolitik abzusichern. Und auf diesem Feld auch schon vieles unternommen, lange bevor Putin den Krieg nach Europa zurückbrachte, wie es heißt. Und aktuell ist der Aufbau von mehr militärischen Fähigkeiten der Einzelstaaten im Rahmen der NATO und nochmal einer europäischen Armee ja sowieso das Hauptthema, um das sich alles drehen soll. Stichwort Kriegsertüchtigung. Ein wesentlicher Programmpunkt ist die grenzmäßige Abschottung ihres Wirtschaftsraums vor den Flüchtlingen, deren Heimat sie tatkräftig mit ruiniert. Denn es kommt natürlich aus Sicht der EU überhaupt nicht in Frage, dass die Opfer ihrer ökonomischen und militärischen Aktionen in die europäischen Zentren gelangen und dort irgendeine Art von Lebensrecht beanspruchen. Also gehört auch die Festung Europa notwendig zu diesem imperialistischen Projekt dazu. 5. und letzter Punkt. Euroskeptizismus und Neofaschismus sind Resultate des deutschen Erfolgs. Die EU und die Euro-Staaten profitieren in höchst unterschiedlicher Weise von der EU, vom freien Kapital-, Waren-, Dienstleistungs- und Arbeitnehmerverkehr, ebenso wie von ihrer gemeinsamen Währung. Deutschland hat sich durch die Benutzung der anderen Staaten gegen sie durchgesetzt und ist heute Führungsmacht. Es münzt seine ökonomischen Konkurrenzerfolge um in politische. Als Wirtschaftsmacht, von deren Erfolg alle anderen inzwischen abhängig sind, dominiert es bereits wesentliche Entscheidungen, was bei der Bewältigung der Finanzkrise und der Behandlung Griechenlands ja sehr deutlich wurde. Kleine Nebenbemerkung. Europäische Einigung hat übrigens ihre Tradition. Der deutsche Reichskanzler Bethmann-Hollweg hat zu Beginn von Weltkrieg I verlautbart: Dieser Verband, wohl ohne gemeinsame konstitutionelle Spitze, unter äußerlicher Gleichberechtigung seiner Mitglieder, aber tatsächlich unter deutscher Führung, muss die wirtschaftliche Vorherrschaft Deutschlands über Mitteleuropa stabilisieren. Und die Nationalsozialisten haben zu Beginn von Weltkrieg II wiederholt: Man sollte grundsätzlich nur von Europa sprechen, denn die deutsche Führung ergibt sich von selbst. Die kühnen Ziele dieser deutschen Patrioten, die scheinen heute wirklich weitgehend erreicht. Kein Wunder also, dass bei allen EU-Staaten, die ja immer noch souveräne Nationalstaaten sind, Bedenken aufkommen, ob die Einordnung in diese Gemeinschaft ihnen nicht schadet. Euroskeptizismus und aufkommender Neofaschismus sind also nicht einfach ein Rückfall in alte nationalstaatliche Denktraditionen oder das Wiederaufleben eines ewig gestrigen braunen Standpunkts. Sie sind vielmehr ein Resultat der EU selbst. Und die Protagonisten dieses Standpunkts werden durchaus tatkräftig von den USA unterstützt. Das gilt insbesondere für die neuen osteuropäischen Staaten. Großbritannien, selbst Nation mit Großmachtanspruch, hat schon die Konsequenz gezogen und die deutsch dominierte Gemeinschaft verlassen. Mit dem Brexit-Prozedere haben die EU-Staaten exemplarisch klargestellt, wie hart ein solcher Schritt bestraft wird. Den Widerspruch ihres eigenen Projekts haben sie damit allerdings nicht beseitigt. Mehr rücksichtslose Durchsetzung nach innen, Streit um die Führung innerhalb der EU und Kampf um die Vormacht nach außen, mehr Aufrüstung, mehr Militanz. Das ist die Konsequenz, die alle EU-Mitglieder aus den Krisen, Konflikten und Kriegen, die sie mitproduziert, mitinitiiert und mit Waffen beliefert haben, ziehen. Darin wenigstens ist sich diese Gemeinschaft einig. Und dafür will sie eure Stimme. Als Legitimation dafür, dass es so, also mit mehr Aufrüstung und mit mehr europäischer Gewalt, pardon, natürlich Verantwortung in der Welt, weitergehen soll. Soweit die kleine Anti-Wahlwerbesendung zur Europawahl 24. Und wo wir schon gerade bei Werbung sind, weise ich euch noch auf meine Bücher hin. Lehrstück China. Dazu gibt es ja auch einige Sendungen auf 99:1. Und Abweichendes zum Ukraine-Krieg. Übrigens, Martin Sonneborns Berichte aus Brüssel, die möchte ich natürlich ganz gerne weiterhören.
Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.
Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe.
Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen.
Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch.
Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de.
Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.